Zur Katechismus-Sendung bei Radio Horeb und bei Radio Maria lädt sie heute Monika Barget ein. Das Thema ist Mission und Neuevangelisierung, also das zentrale Thema, das uns auch im Jahr des Glaubens 2012-2013 bewegt. Wie gibt die Kirche den Glauben weiter? Ganz am Anfang steht der Missionsauftrag Jesu an die Sendung der Kirche in alle Welt, den wir in der Bibel nachlesen können. Der Dienst der Apostel und der Dienst aller Christen heute führt dabei den Auftrag Jesu weiter, der selbst der vom Vater Gesandte ist, wie es im Katechismus heißt. Dazu betrachten wir heute die Nummern 854 bis 860 des katholischen Katechismus und haben zwei katholische Priester zu Gast, die uns das Thema Mission näher bringen. Pfarrer Dr. Bernhard Dietrich ist Priester in Meißen im ehemaligen Ostdeutschland, wo nur eine Minderheit der Menschen Mitglied einer christlichen Kirche ist. Und Pfarrer Thomas Huckemann lebt schon seit über 20 Jahren als deutscher Priester im katholisch geprägten Peru. Beide haben ihre ganz eigenen Erfahrungen mit dem Thema Mission gemacht. Und wir werden heute besonders über die Möglichkeiten der Kirche sprechen, die Menschen in ihrem Alltag zu erreichen, den Glauben in den Alltag der Menschen zu integrieren. In Nummer 854 lesen wir, dass es dazu zunächst der Geduld erfordert, zweitens aber auch der Inkulturation. Das heißt, dass das Evangelium in die Kulturen der Völker eingepflanzt wird. Und das ist deswegen auch eine Offenheit für die besonderen Bedingungen jener Länder und Menschen bedarf, mit denen wir über den Glauben sprechen möchten. Die Missionsaufgabe erfordert also einen respektvollen Dialog mit denen, die das Evangelium noch nicht annehmen können. Und natürlich erfordert die Mission der Kirche auch das Bemühen um die Einheit der Christen, denn gerade Spaltungen innerhalb der Christenheit sind für die Kirche ein Hindernis, Menschen zum Glauben zu führen. Ganz auf die Anfänge der kirchlichen Mission schauen wir jetzt im ersten Teil der Sendung und fragen Pfarrer Dr. Bernhard Dietrich aus Meißen zunächst, was es mit der Sendung der Apostel durch Jesus Christus auf sich hat.
Die Apostel, das sind diejenigen, die zuerst mal diese Botschaft verkündet haben. Wir waren mit dem Herrn zusammen, wir haben dies und jenes erlebt. Das haben sie verkündet in verschiedenen Teilen der Welt. Das Christentum ist zunächst einmal eine Religion dann der Armen, ja sogar der Sklaven gewesen. Die waren begeistert, weil sie gespürt haben, hier ist eine Botschaft für uns. Wir sind nicht so der letzte Dreck, wir sind wer. Dieser Herr, den die Apostel verkünden, der verleiht uns eine gewisse Würde. Er sagt, dass wir alle Brüder und Schwestern sind. Und hat sich das Christentum eigentlich in einer erstaunlichen Geschwindigkeit in den ersten drei Jahrhunderten im Römischen Reich verbreitet. Man muss immerhin bedenken, das war eine unerlaubte Religion und genug römische Kaiser haben diese Religion blutig verfolgt. Und erst 395 ist das Christentum dann Staatsreligion geworden. Das heißt, dann kamen natürlich viele Leute dazu, die sich Vorteile versprochen haben, also die Karrieretypen. Die sind halt dann auch dazugekommen. Aber die ersten drei Jahrhunderte sind eine Kirche der Märtyrer, der Blutzeugen.
So hold me, Jesus, 'cause I'm shaking like a leaf. You have been king of my glory. Won't you be my prince of peace?
Jesus Christus ist der vom Vater Gesandte, heißt es im katholischen Katechismus, und der Dienst der Apostel führt diese Sendung Christi zu den Menschen weiter. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf, sagte Jesus Christus zu den 12 Aposteln. Die Apostel und damit alle Christen heute sind erwählte Zeugen der Auferstehung des Herrn. Dieser Missionsaufgabe soll die Kirche besonders auch im Jahr des Glaubens nachkommen, das Papst Benedikt für das Jahr 2012 und 2013 ausgerufen hat. Was Mission und apostolische Sendung der Kirche bedeuten, das finden wir im katholischen Katechismus in Nummer 854 bis Nummer 860 und sprechen darüber heute mit Pfarrer Bernhard Dietrich und Pfarrer Thomas Huckemann.
Glory, won't you be my prince of peace?
Wer den Glauben zu den Menschen bringen möchte, der muss auch die kulturellen Bedingungen des Landes beachten, in das er geschickt ist. Die Mission der Kirche erfordert immer Geduld, aber auch die sogenannte Inkulturation. Das Evangelium muss den Kulturen der Völker regelrecht eingepflanzt werden, damit das Glaubensleben Tiefe erlangt und nicht nur oberflächlich bleibt. Diese Grundlage der Mission gilt dabei nicht nur für ferne Länder und Kulturen, die uns tatsächlich fremd sind, sondern auch für unsere ganz eigene Lebenswelt. Auch in unserem eigenen kulturellen Umfeld ist es wichtig, den Glauben nicht nur an besonderen Festtagen oder zum Beispiel am Sonntag zu leben, sondern uns jeden Tag durch kleine Zeichen an den christlichen Glauben zu erinnern. Wie das funktioniert, das hören wir von Pfarrer Dr. Bernhard Dietrich aus Meißen.
Der Ursprung ist ja vielfach auch so mit der Natur sehr verbunden. Also Ostern, Frühling und Auferstehung passt sehr gut zusammen. Pfingsten so ein erstes Erntedankfest vor dem jüdischen Hintergrund. Weihnachten die Sonnenwende, wobei das sicherlich so gar der Ursprung ist. Also zum Beispiel wissen wir ja nicht das Geburtsdatum Jesu. Und deshalb haben die frühen Christen gesagt, die Bibel berichtet nicht, wann Jesus geboren ist. Wir nehmen mal ein Datum, nämlich mit Christus kommt das Licht in die Welt. Also nehmen wir die Sonnenwende des Winters, wo die Tage wieder länger werden, und das legen wir auf Weihnachten. Oder in den katholischen Gegenden ist es halt so, dass früh um 6, mittags um 12 und abends 18 Uhr geläutet wird der Engel des Herrn, wo man also an die Menschwerdung Jesu denkt. Und das war dann immer so auch ein gewisser Einschnitt für die Arbeit der Bauern auf dem Feld. Ja, ich denke, dass so früher die Menschen regelrecht mit den Glocken gelebt haben. Also die Glocken haben angekündigt, dass jemand gestorben ist. An der Art des Läutens konnte man manchmal sogar erkennen, ob Mann oder Frau, ob verheiratet oder unverheiratet. Glocken haben Unheil angekündigt, also wenn es irgendwo gebrannt hat oder wenn Hochwasser kam. Also das waren auch im Grunde Signalzeichen. Heute sind Glocken vor allen Dingen dazu da, zum Gottesdienst zu rufen. Wenn der Herrscher wollte, dass halt ein Volk Christ werden sollte, weil es von Vorteil ist, dann wurde auch zwangsweise missioniert. Das ist sicherlich keineswegs ein Ideal und würden wir heute als Irrweg bezeichnen. Die Kreuzzüge wiederum hatten einen ganz anderen Hintergrund. Da ging es also nicht um Missionierung. Die Kreuzzüge sind eigentlich, klingt jetzt vielleicht komisch, eine Wallfahrt. Und zwar eine Wallfahrt nach Jerusalem, zu den Städten, wo der irdische Jesus gelebt hat. Also das war ein großes Bestreben, das war sogar ein Ziel der Frömmigkeit, wenn Sie zum Beispiel den heiligen Franziskus oder ähnliche Heilige auch nehmen, dort zu sein, dort gewesen zu sein, das erlebt zu haben, wo Jesus Christus seinen Fuß auf die Erde gesetzt hat. Das war ein großes Ziel und ungefähr um das Jahr 1090 herum hatten die türkischen Seldschuken, so nennt man die, diesen Weg verbaut. Also es war sehr schwer, durch den Orient nach Jerusalem zu kommen. Die Kreuzzüge sind von ihrem Ursprung her eine bewaffnete Wallfahrt. Man wollte sich den Weg nach Jerusalem freikämpfen. Natürlich mit all den Irrwegen, die es dabei gegeben hat, dass man Leute erschlagen hat, dass man gekämpft hat, dass man hat sogar Kinder in die Irre laufen lassen und ähnliches. Und letzten Endes, dass zum Beispiel der vierte Kreuzzug gar nicht mehr nach Jerusalem ging, sondern die Kreuzfahrer, wie sie dann später genannt wurden, Konstantinopel geplündert haben. Also Christen haben sich dann gegenseitig bekämpft. Diese Ursprungsidee, Wallfahrt nach Jerusalem, ist dann durch Gewalt sehr verzerrt worden.
Jesus, 'cause I'm shaking like a leaf. You have been king of my glory. Won't you be my prince of peace?
Deutschland hat eine lange Tradition der christlichen Zeichen im Alltag. Das ganze Jahr hindurch gibt es Feste, die nicht nur in der Kirche gefeiert werden, sondern auch das Familienleben und das öffentliche Leben prägen. Auch für die Mission der Kirche in fernen Ländern ist es immer schon wichtig gewesen, Rücksicht zu nehmen auf die kulturellen Befindlichkeiten der Menschen dort und das Evangelium wirklich tief im Leben der Menschen zu verankern. Ein Priester, der damit besonders viel Erfahrung hat, ist Pfarrer Thomas Huckemann. Er ist seit über 20 Jahren deutscher Missionspriester in Peru und berichtet uns jetzt über die Besonderheiten des peruanischen Katholizismus.
Ja, liebe Hörer, ich freue mich, dass ich weiter zum Katechismus sprechen kann. Und es wird da in der Nummer 854 von der Inkulturation geschrieben. Und ja, da gibt es natürlich viele Dinge zu sagen. Es ist überall, auch in Deutschland, so gewesen, dass die Missionare halt die Kultur, die sie vorgefunden haben, versuchten ja zu reinigen, zu verchristlichen, zu taufen und so. Schon im Materiellen zum Beispiel. In Cusco ist
Herr
das sehr schön zu sehen.
Ich muss Sie noch mal kurz unterbrechen. Sie sind ziemlich nah am Mikro, wohl. Es macht immer zwischendrin so pff, pff, pff.
Ah ja, gut.
Ja, jetzt noch besser. Ein bisschen weiter weg.
Von vorne?
Ja, vielleicht, ja.
Gut, ich freue mich, dass ich nochmal zum Katechismus sprechen darf, hier aus Peru. In Nummer 854, der zweite Teil, spricht über die Inkulturation. Und das scheint wohl überall so gewesen zu sein, auch in Deutschland. Heilige Bonifatius und die ersten Missionare da haben auch sicher die Kultur erstmal angeschaut und dann auch versucht zu reinigen von heidnischen und unmenschlichen Elementen und dann ja zu verchristlichen, zu taufen, sagt man ja. Zum Beispiel in dieser alten Inka-Hauptstadt Cusco, wo dann Francisco Pizarro hinkam und auch Atahualpa gefangen haben und so weiter. Da waren ja viele alte Tempel, Inka-Tempel, wunderbar gebaut. Ist ja bekannt, Machu Picchu, Sacsayhuamán. Fugenlos, die Steine übereinander geschichtet. Niemand weiß, wie, das ist sehr schwierig zu wissen, wie die das gemacht haben. Ja, und dann haben also die, wird da gezeigt, da haben die christlichen Missionare auf diesen Fundamenten der Tempel, die da dann zerstört wurden, aber Kirchen drauf gebaut. Ja. Dann gibt es natürlich auch zum Beispiel bei uns das Wintersonnenwendfest, was also Weihnachten in Europa ist. Die Tage werden langsam wieder länger und ja, es wird wieder wärmer und so. Das ist natürlich bei uns auf der Südhalbkugel genau umgekehrt. Und da ist also deswegen ganz wichtig, weil in der, ja, von den Missionaren dann eingeführt oder sagen wir mal erhöht, das Fest des Heiligen Johannes des Täufers am 24. Juni, großes Fest in ganz Peru, gerade auch bei den Inka sprechenden Gläubigen. Das heißt Inti Raymi. Inti ist die Sonne, Raymi das Fest, das Sonnenfest. Ja, die Sonne ist also, geht weiter, ja, stirbt nicht. Und es wird wieder heller und es wird wieder wärmer und so weiter, ja. Inti Raymi, also 24. Juni, ein großes Fest, wo also ein altes Fest dann, christianisiert hat. Ja, dann, zum Beispiel auch, dass die, alle Leute, also nicht nur Indios, sondern alle Peruaner eigentlich, gerne, Blumen in die Kirchen bringen, auch ihre heiligen Bilder schmücken. Es gibt ja praktisch überall, wo ein Peruaner, ein sehr katholischer Peruaner ist, gibt es heiligen Bilder. Im Bus, wenn der Busfahrer ist, bei sich zu Hause, sogar, sagen wir so, Mototaxi, also so Motorräder, die umgebaut sind, dass man da zwei Leute hinten noch mit transportieren kann und so. Also überall sind Heiligenbilder und auch bei den Heiligenbildern sind oft frische Blumen da. Auch im Bus kommt man, also steigt man im Bus ein und neue, frische Blumen, nicht keine Plastikblumen gibt es natürlich auch, aber auch frische Blumen da, ja. Dann in den Kirchen sowieso auch Kerzen, ja, und in den Bussen haben sie dann so also Leuchtbirnen, so rote, nicht? Also wie eine Kerze, die flackert so ein bisschen wie die Kerze. Aber ja, das gehört also auch irgendwie dazu, dass man das irgendwie schmückt, ja. Wenn dann zum Beispiel, werden viele Novenen gefeiert, ja. Also das Fest ist dann zum Beispiel, sagen wir, die Mutter Gottes vom Karmel am 16. Juli und dann beginnt also 9 Tage vorher, so um den 5. oder 6. oder 7. Juni ungefähr herum, hinter die Novene, ja. Und dann ist jeden Abend also eine Familie, eine Gruppe oder irgendjemand da für die Novene zuständig, ja. Und das wurde mich dann auch, also erstmal, da fängt mir wenig Blumen an und jede Familie bringt dann irgendwie neue Blumen dazu, ja. Vielleicht liegt es auch dran, dass sie also auch dann zeigen möchte, dass sie ja auch zeigen, ein bisschen Reichtum und so, die Liebe zur Mutter Gottes. Aber gut, die werfen dann nicht alle Blumen weg dann, sondern sortieren die vom Tag vorher aus und ja, es werden immer mehr Blumen, also bis nachher, also wirklich so von unten bis oben, bis das auf dem Heiligenbild auf so einem Tragaltar, ziemlich hoch, sagen wir sicher einen Meter hoch, 1,50 Meter hoch, alles voller Blumen ist, also was sagen wir, ein Blumenmeer, nicht? Und Kerzen natürlich auch dann überall dazu, das Kerzen haben wir nicht so gern als Priester, weil dann der Boden halt, das ganze Wachs auf dem Boden ist, wieder schlecht abzumachen, aber das ist also auch eine Sache, ist, überall kommen Kerzen und massig Kerzen, ja, gibt's in Deutschland ja auch, nicht? Aber auch so wird dann, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt auch von den alten Inkas noch her ist mit dem Licht und so, aber wenigstens, das ist also auch hier, ja, wenigstens Volksfrömmigkeit, die es gibt. Das ist ein ganz großes Thema und da kann man jetzt nicht alles jetzt da sprechen über die Inkulturation hier bei den Inkas. Genießt die Erde, die Pachamama, also die Pacha heißt Erde und Mama ist also die Mutter Erde, eine große Verehrung natürlich, ja, die also alles gibt, auch zum Leben und so und ja, wenn man irgendwas trinkt, wird erst ein bisschen was auf die Erde geschüttet für die Pachamama. Ob das jetzt Aberglauben ist oder wie, das kann ich auch nicht sagen. Aber ja, also die Erde, ja. Ja, und sagen wir das auch, das ist ganz modern jetzt, dass man die Schöpfung schützt und sich darum bemüht, auch um die Erde und so. Da kann man also dann auch gut bei diesen alten, ja, vielleicht Mythen oder auch Frömmigkeitsformen ansetzen. Das ist eigentlich auch eher, würde ich sagen, eine europäische Frage, ja, wie das mit der Inkulturation ist. Wenn man hier die normalen Peruaner fragt vor der Straße und so, also das wird halt so gemacht, die fragen nicht nach, ob das jetzt Inka-Ursprung hat. Wenn Freunde mit mir aus Deutschland kommen, die fragen immer, ja, ist das denn Ursprung? So kann ich auch gar nicht viel zu sagen, weil ja, es gibt vielleicht Forschung darüber, aber die Frömmigkeit wird hier ganz, ganz normal gelebt, nicht? Es gibt auch übrigens neue Frömmigkeiten. Zum Beispiel ist hier in Peru auch der barmherzige Jesus, ja, das heißt auf Spanisch El Señor de la Misericordia, der Herr der Barmherzigkeit, ist also sehr verbreitet, wird immer noch weiter verbreitet, ja. Also es gibt kaum noch eine Kirche, wo es keinen Herrn der einen barmherzigen Jesus gibt und auch mit der Novene, fängt am Karfreitag an und bis zum Barmherzigkeitssonntag und so, ja. Im Hintergrund, weiß ich, ob Sie gehört haben, war gerade so eine kleine Explosion, also so eine Rakete, die kommen auch immer vor, ja. Das ist kein Bombenanschlag, hier noch einer hat man gerade gehört, sondern das ist ein Heiligenfest, ja. Da wird also die Leute erst, werden sie, eingeladen zur Heiligen Messe, gibt es also erst ein paar Böller und danach der Heiligen Messe erst recht und an jeder Ecke, wo dann die Prozession vorbeigeht und hält oder so oder Gebet gesprochen wird, ja, gibt es also mindestens mal ein paar Böller, ja, ich weiß nicht, aus Freude oder so, die gibt es übrigens auch zu Weihnachten und recht zu Neujahr, aber auch zu Weihnachten, ja, also Weihnachten wird so gefeiert, ja. Das heißt also, ja, man hört es ja dauernd im Hintergrund, ich habe es ja nicht extra gemacht, sondern bin jetzt gerade am Sprechen, wir haben jetzt gerade hier Mittag und da war, also ist sich, sehr wahrscheinlich wird irgendein Heiliger jetzt gefeiert, ja. Es sind also so viele Heilige, das ist mit den Novenen auch so, dass die manchmal sich sogar überlappen, ja. Es gibt also dann so viele verschiedene Heiligen, Figuren und Anrufungen der Heiligen, dass sie dann also auch, wenn die Novene noch gar nicht fertig ist, dann steht praktisch beginnt, ja. Ist vielleicht auch wieder übertrieben, auch da müsste man wahrscheinlich ein bisschen was reinigen und so, aber andererseits ist es auch, ja, die Leute sind dann, die Gläubigen sagen, ich bin Devoto, ich bin also, ich gehöre dazu dem, ich verehre diesen Heiligen und identifiziere sich mit dem sogar so, dass sie zum Beispiel, wenn es beim Heiligen Martin von Porres ist, peruanische Heilige, Dominikaner, dass sie sich dann auch für die Messe wenigstens und manchmal auch außerhalb der Messe dann wie Dominikaner kleiden, ja, also haben einen schönen Habit, sagen sie, Abito, ja, schön schwarz und einen weißen Umhang drüber, ja, also weiß und schwarzen Umhang, gut, aber also dann sogar so weit geht, dass sie also dann sogar die ja, sich so mit dem identifizieren, dass sie auch so anziehen, wie die Heiligen sind, ja, also ein großer Kosmos, wie man sagen kann, ja, der Inkulturation hier, wie wirklich das Christentum wirklich gelebt wird, auch als was Eigenes, ja, nicht irgendwas von woanders her gebracht, sondern als was Eigenes. Wir müssen doch sprechen über die Mutter Gottes, zum Beispiel von Guadalupe, die ja selber kam und selber inkulturiert wurde, da wäre ein anderes Thema, aber das ist von Herzen bei den Leuten, die vielleicht nicht so im Verstand, aber von Herzen, dass der Glaube irgendwie dazugehört und dass der auch gelebt wird. Won't you be my Prince of Peace?
Y Jesus Christus hat seine Kirche auf das Fundament der Apostel gebaut und sie selbst erwählt und ausgesandt als Zeugen seiner Auferstehung, so lesen wir in Katechismus Nummer 857. Von dieser Sendung der Apostel leitet sich die Sendung der Kirche in alle Welt ab, die auch wir als Christen heute weiterführen sollen. In ihrer Sendung geht die Kirche den Weg mit der ganzen Menschheit gemeinsam und erfährt das gleiche irdische Geschick wie die Welt und ist gewissermaßen der Sauerteig und gleichsam die Seele der in Christus zu erneuernden und in die Familie Gottes umzugestaltenden menschlichen Gesellschaft, zitiert der Katechismus in Nummer 854 das Konzilsdokument Gaudium et Spes des Zweiten Vatikanums. Um diesen Auftrag in der Welt zu erfüllen, erfordert es Geduld und Respekt vor den Kulturen, denen wir in fremden Ländern begegnen. Die Mission der Kirche erfordert aber auch das Bemühen um die Einheit der Christen, denn Spaltungen in der Christenheit sind ein Hindernis dafür, die Menschen vom Wert des Glaubens zu überzeugen. Dazu hören wir jetzt Gedanken von Pfarrer Thomas Huckemann aus Yauyos in Peru.
Ja, liebe Hörer, ich soll jetzt sprechen zu Nummer 855, wo es heißt, dass wir uns darum bemühen sollen, um die Einheit der Christen. Ja, ist überhaupt schon schwierig zu sagen, wer ist Christen. Es gibt also, hier in Peru ist es also nicht so alles schön geregelt und aufgeschrieben und gesetzmäßig wie in Europa, vielleicht wie in Deutschland, sondern kann praktisch jeder seine eigene Sekte hier aufmachen oder Glaubensrichtung, und ist relativ einfach, ja, und es kommen meist auch Leute, alles Neue hat meistens auch eine besondere Anziehung hier, und zum Beispiel Zeugen Jehovas gibt's hier auch, Mormonen auch, die sind wahrscheinlich keine Christen, aber auch mit denen versucht man sich wenigstens mal freundlich mit denen umzugehen, sagen wir mal so, ja. Ganz wichtig, würde ich mal sagen, ist, dass man, die sagen dann oft, auch die Katholiken sagen selber, ach, wir glauben ja alle an gleichen Gott, wir haben gleich dieselbe Bibel und so, sage ich einen Augenblick, also so ist sie und auch wieder nicht, ja, sondern gibt es auch schon Unterschiede, ja. Das ist ja, glaube ich, wichtig, dass man sagen, also nicht jetzt, die sind schlecht oder wir sind gut, das kann man dann später noch sagen, aber dass man jetzt nicht die Unterschiede verwischt, das ist also vielleicht auch ein bisschen interessant, nicht? Das hört man in Deutschland ja viel, aber es hört man auch langsam hier in Südamerika auch, ja. Das, ja, es ist eigentlich ziemlich egal, was man jetzt für einen Glauben hat, und Hauptsache man benimmt sich gut und so, ja. Also das ist schon mal wichtig, nicht? Man kann ja keine Ökumene betreiben, nicht? Oder sich um die Einheit bemühen, wenn man sagt, es ist so schon alles das Gleiche, nicht? Also das muss man schon auch ein bisschen unterscheiden und den Katholiken auch so ein bisschen beibringen. Also es ist wenig Katholiken, wenn es hier bei uns auf dem Land interessieren, sich wirklich dann für den Glauben so erst recht, was es da für Unterschiede gibt. Es gibt aber gute Bücher, auch noch so, auch nicht so richtig Bücher, sondern nur kleine Folletto, sagt man ja, so kleine so Broschüren oder auch Blätter nur, wo das also doch ganz gut beschrieben wird. Und wenn irgendein Katholik dann wirklich damit auch dann selber konfrontiert ist, dann guckt sich das auch schon mal an, und das hat auch ganz guten Erfolg. Zum Beispiel eine Aktion, die wir hier fast immer haben. Es gibt also dann so kleine Aufkleber mit der Mutter Gottes, und da steht dann, dieses Haus oder diese Familie ist katholisch. Ja, wir bitten, unseren Glauben zu respektieren, und wir nehmen also keine Schriften von anderen Glauben an. Ja, das ist also nicht ganz immer effektiv. Also Zeugen Jehovas, die klingen dann trotzdem noch, aber es ist schon ein Glaubenszeugnis. Aber wenn zum Beispiel, sagen wir mal, ein Drittel der Häuser, man sieht das dran, und dann gibt es sogar ärmere Leute, die nehmen einfach nur Kreide und schreiben auch an die Haustür, ja, oder was sie auch als Haustür haben, ist auf der einfach nur ein Brett, mit dem der, also das Haus dann zu oder aufgemacht wird, ja, oder die Hütte, schreiben dann, ja, es sieht dann schön aus, es ist sogar das Katholiko, dieses Heim, diese Familie ist katholisch, ja. Gut, ja, das ist jetzt eine Sache, nicht, dass man auch seinen Glauben kennt, ja, und hier steht es ja auch dann, die Fülle der Katholizität heißt ja natürlich auch, dass die Katholiken dann auch versuchen, zusammenzuhalten, ja. Ja, innerhalb von einem Dorf, innerhalb von einer Pfarrei gibt es natürlich auch immer verschiedene Ansichten, und man streitet sich also meistens über Kleinigkeiten, ja, fast immer nur über Kleinigkeiten, und das ist dann auch traurig, und man muss dann zusehen, dass das innerhalb von derselben katholischen Kirche dann nicht Streit ausbricht, ja. Man sollte sich halt unterhalten, aber das mit dem Unterhalten ist leider auch, ist nicht so weit her in Peru meistens, ja. Es gibt dann diese ganz berühmten und schlimmen Telenovelas, ja, diese im Fernsehen, also ich weiß nicht, ob die aus Brasilien, Mexiko und sonst wo sind, ja, wo also dauernd gestritten, geschrien wird, geweint wird, geschlagen wird, ja. Ja, zum Glück ist es nicht so normal im Familienleben, aber diese ganze Kultur, die Streitkultur, schlechte Streitkultur kommt dann auch zu uns, und das, wenn man untereinander streitet, ist ja schon mal schlecht und übel, dann eine über den anderen spricht, eine Gruppe über die andere, ja. Und ja, dann mit den Protestanten noch schlimmer, ja, zum Beispiel, als Priester, ich bin ein deutscher Priester hier, wird man immer Pade genannt, eigentlich so respektvoll Pade, also Vater oder Pater, nicht? Und das merkt man sofort, wenn dann einer einen entweder nicht gern hat oder wenn er von der Sekte ist, sagt dann gleich Senior, ja, also Herr, ja, sagt nicht Pade, ja. Und manchmal sage ich dann, ne, Entschuldigung, ich bin katholischer Priester, also können auch Pade sagen, nicht, ja. Interessant, wenn man jetzt mit einem Flugzeug fliegt, ja, wenn man über USA fliegt nach Europa, in der, also die englisch sprechenden Nordamerikaner, die sagen dann auch Vater, ja. Wenn da halt Vater genannt werden will, wird er halt Vater genannt, auch wenn sie vielleicht gar nicht gläubig sind. Ich sage dann, wenn ich ins Flugzeug gehe, sage ich immer, wenn man so einsteigt, nicht, also ich wollte Ihnen nur sagen, ich bin also katholischer Priester, ich hoffe, dass Sie mich ja nicht brauchen für irgendeinen Unfall oder was, aber es ist ganz gut, Ihnen zu sagen, nicht, wie Ärzte auch sagen sollen, nicht. Die anderen sagen, ah, sehr schön, vielen Dank, Vater, und sowas sagen die, nicht. Während also andere sagen dann nur Senior, ja, so haben sie so gelehrt und so, ja. Gut, aber jetzt wollte ich noch sagen, wie man dann mit den Protestanten, die es hier gibt, so den Sekten, auskommt. Ja, noch ein Problem. Die sagen dann, früher sagten sie, wir sind Evangelikos, wir sind evangelisch, ja, na gut. Dann sage ich auch, so viel vom Evangelium habt ihr auch nicht, ihr lest immer nur ein paar Stellen, und um das gegen die katholische Kirche zu bringen, ja. Aber gut, jetzt würde ich sagen, Somos Christianos, das hat also auch sogar für Christen, ja, nennen sich Protestanten nicht Christen hier. Das hat also auch zur Verwirrung gesorgt, als bei der letzten Volkszählung, da musste man so angeben, Religion katholisch oder christlich, ja. Das heißt, christlich hieß protestantisch. Also, das kann man in Deutschland vielleicht nicht so vorstellen, aber auch beim sehr niedrigen Bildungsstand hier, weiß ich auch nicht, wie viele Katholiken an Christen hat, eigentlich auch Christen, ne? Wir sind eigentlich die richtigen Christen, ja. Also von daher, es gibt eine starke Aversion, starke Angriffe auf die katholische Kirche, ja. Also wenigstens, wenn man nichts sagt, dann ist es einigermaßen friedlich, nicht? Man erkennt die dann auch, also viele von den Sekten, dass die Frauen tragen also dann wirklich Röcke, und so aus ganz billigem Material gemacht, man sieht es aus, als ob es so Vorhangstoff ist, ja, bis an die Knöchel, ja, laufen die also dann rum, ja, und es gibt alles mögliche Sachen, da gibt es auch eine, die wohl nicht christlich ist, die Israeliten, die Männer schneiden sich halt nicht das Haar zum Beispiel, ja, haben also Bärte, soweit die Bärte hier wachsen bei den Urbevölkerung, aber dann auch nur die Kinder, die Jungen, ja, haben dann einen großen Zopf, ja, die müssen also irgendwie dann so einbinden, dass irgendwie die Schulmütze da irgendwie drauf, oder laufen immer Mütze rum, ja, aber da tragen das auch, ja, also das ist auch, dass man sogar das im Äußeren sieht, die Unterschiede der verschiedenen Glaubensrichtungen hier. Ist natürlich traurig, wenn halt dann die Katholiken halt Katholiken in Hosen rumlaufen, dass das dann so zu erkennen sind. Also es gibt auch Katholiken, die tragen Röcke. Mittlerweile werden sogar gleich gesagt, ach, sie sind ja wahrscheinlich von irgendeiner Sekte, ja, wenn Katholiken Röcke tragen, ja. Es geht also ganz schön durcheinander hier, es ist nicht so leicht, alles zu erklären. Und ja, wir bemühen uns dann halt freundlich mit denen umzugehen, sie zu grüßen, den Protestanten ihnen auch was zu helfen und so. Aber sagen wir mal, wirklich ein gemeines Gebet, oder wird auch von denen gar nicht gewünscht oder so. Und ja, ist also gar nicht so leicht hier, also da was für die Einheit der Christen zu tun. Ja, viel wichtiger hat ein Priester gesagt, scheint ihm sich nicht um die, ich weiß nicht, 5 oder 15% Protestanten zu kümmern, sondern um die 80, 90, 95% Katholiken, die also lau sind, die nicht zur Messe kommen, kaum Sakramente empfangen, auch kaum ihren Glauben kennen. Also das ist wichtiger. Ich denke, in Deutschland ist es auch so. Es ist vielleicht ein bisschen schwieriger, sich um die zu kümmern, aber das sollte eigentlich erst unsere Priorität sein. Und es ist vielleicht auch insgesamt leichter und eigentlich auch unser Auftrag. Ja? Gut, vor allen Dingen das Gebet natürlich um die Einheit im Glauben. Und da können wir auch viel beten, nicht nur jetzt in der Woche, im Jahr nur, wenn wir vor der Bekehrung Pauli dann um die Einheit der Christen beten, sondern auch sonst das wach zu halten, dass es eigentlich schlimm ist, dass wir gespalten sind und dass doch wir das erwarten müssen und erbeten müssen, dass es hoffentlich bald doch zur richtigen Einheit kommt.
Ein weiterer wichtiger Punkt, den der Katechismus der katholischen Kirche nennt, um die Missionsaufgabe der Kirche zu erfüllen, ist der respektvolle Dialog mit denen, die das Evangelium noch nicht annehmen. Dieser Aspekt ist in den vergangenen Jahrzehnten gerade in Deutschland wichtig geworden, weil immer mehr Menschen aus der Kirche austreten und immer mehr Menschen gar nicht getauft sind. Aber auch in einem durch und durch katholisch geprägten Land wie Peru gibt es immer mehr Menschen, die nicht mehr selbstverständlich mit der katholischen Kirche aufgewachsen sind und dem katholischen Glauben kritisch gegenüberstehen. Wie man ihnen und ihrer Kritik an der Kirche liebevoll begegnen kann, das hören wir hier in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb und bei Radio Maria in Südtirol noch einmal von Pfarrer Thomas Huckemann.
Ja, liebe Hörer, der letzte Paragraph ist also 856, wo es heißt, den Dialog auch mit den Heiden oder ja denen, die nicht getauft sind, wie diese Beziehungen sind, ja. Und es gibt, sagen wir mal, hier nicht so, sagen wir, Leute, die dann kämpferisch Atheismus vertreten oder irgendwie, ja, also vom Intellektuellen her machen. Es gibt natürlich eine Menge Leute, die ihren Glauben nur zum Beispiel zeitweise leben, ja. Wenn Feste sind, Weihnachten ist genau wie in Deutschland auch, da denkt man, also geht man auch mehr in die Kirche und denkt auch mehr an das Christentum. Und Karwoch ist also auch wichtig. Und dann die ganzen Heiligenfeste, von denen ich ja schon gesprochen habe. Ja, und es gibt aber dann auch, wohl wie auch in Europa, immer mehr Kinder, Jugendliche, auch Erwachsene, die gar nicht getauft sind, ja. Weil man es immer weiter aufschiebt, ja, vergisst, und es gibt viele andere wichtige Dinge dann, die den Leuten wichtiger erscheinen und nicht getauft, ja. Ich mache das schon so, obwohl es in Peru nicht so ganz verbreitet ist. Es gibt ja den Ritus für die Christi-Initiation, ich weiß nicht, auf Deutsch heißt, ja. Das heißt also, dass die dann in der Osternacht nach dem Katechumenat mindestens mal in der Fastenzeit, aber auch möglichst schon ein bisschen vorher, das war eigentlich 9 Monate sein, auch zu diesen Sakramenten hingeführt werden, also ich mache es ab 7 Jahren, das sagt das Kirchenrecht so, nicht? Und das ist auch dann interessant, da kommen auch manche dann sogar, in der letzten Osternacht wurden auch die beiden Eltern, glaube ich, sogar, oder wenigstens der Vater wurde auch mitgetauft gleich, nicht? Und 2 Kinder und die Freundin auch noch gleich. Also, dann versucht man in der Zeit, auch mit den Riten, die während der Heiligen Messe gefeiert werden, Sonntagsmesse meistens, Skrutini und so, sie zum Glauben zu führen, ja. Und kommen dann auch hoffentlich weiterhin zur Heiligen Messe und studieren auch weiter ihren Glauben, ja. Und für die anderen, ja, da gibt's halt die berühmten Volksmissionen, auch wenn die also nicht ganz so groß meistens durchgeführt werden. Also es gibt's ja auch schon in der nördlichen Diözese von Peru, wurden also dann wirklich 1 Monat lang überall Gebetsgruppen gegründet und viel auch für gebetet von vielen Ordensleuten und auch Laien, und dann auch alles vorbereitet und gebetet und Prozessionen und Katechese und sowas groß. Aber eine ganze Menge Priester machen das so, jeder hat so ein bisschen seinen eigenen Stil. Zum Beispiel ist dann ganz beliebt der Rosenkranz im Morgengrauen, ja. Das heißt also so 4.30 Uhr morgens wird die Glocke geläutet, ich weiß nicht, was die Leute in Deutschland so sagen würden, ja. Und um 5 Uhr wird dann der Rosenkranz gebetet, also eine Prozession in der Straße. Ich mache dann so, dass auch das Gnadenbild oder Mutter Gottes zum Beispiel von Fatima, die bleibt dann die Nacht über vor einem Haus. Die Leute sind dann auch vor dem Haus, so wie im Sommer ist das gut, ja. Nachts ist nicht so kalt und auch nicht zu heiß. Und wird dann da gebetet und ein bisschen geschlafen, geruht, gesprochen und so was gegessen, ja. Und dann halt 4.30 Uhr morgens oder spätestens um 5 Uhr zieht dann die Mutter Gottes von dem Haus in die Kirche, und in der Kirche gibt's dann vielleicht eine Laudes oder eine Betrachtung oder eine Katechese, irgendwas, und zieht dann zum nächsten Haus, wo es dann tagsüber bleibt, ja. Und das hat der Rosenkranz im Morgengrauen, das machen die Leute wirklich gerne mit, da kommen 40, 50 Leute, Kinder auch und so. Das gibt's auch hier in der Kathedrale jeden Samstag im Mai und im Oktober, ja. Ziehen auch morgens um 5 los, und mittlerweile gibt's ja sogar 4 Rosenkränze, die werden also dann 4 Rosenkränze, nicht nur 3 wie früher, sondern sogar die 4, ja, und ziehen durch die Straßen da, und es kommen doch so 80, 90 Leute zusammen, ja, mit Glocken vielleicht vorher, und dann auch wieder mit diesen, habe ich erzählt, mit den Feuerwerkskörpern und so, ja, das ist auch eine Weise irgendwie, ja, ich weiß nicht, den Glauben zu verbreiten, Leute auch wieder, zum Glauben zu bringen. Es ist halt hier wenigstens mehr so, dass dann punktuell ist, oder sagen wir, irgendwie besondere Ereignisse. Das wird ja von der Kirche auch so gemacht, dass es gibt das Jahr des Glaubens, es gab das Jahr des heiligen Paul, das ist Jahr des Priesterjahr, und auch unter Johannes Paul II. Gab es ja auch die Vorbereitung aufs neue Millennium und so. ihr neues Jahrtausend. Also ein bisschen ähnlich wird das hier gemacht, aber dann halt mehr punktuell. Dann wird also groß vorbereitet und ja, dann ist was. Oder der 13. Mai. Ja, wird also auch, ja, wenn man fragt zum Beispiel, wann ist der Geburtstag der Mutter Gottes? Ja, das sagen die Hälfte oder sagen der 13. Mai. Da sage ich, na gut, also müssen wir uns also überlegen. In Peru ist ein großes Fest, der 8. Dezember, nicht? Die unbedingte Empfängnis, da wissen sie zwar nicht, wer da empfangen wurde und so, aber immerhin, ja, kann man sagen, also gut, 8. September. Aber wie gesagt, also das ist mit dem 13. Mai, also auch Fatima ist also hier wirklich sehr, sehr verbreitet und geliebt. Und das ist also die, wenn man irgendwo auch zu wenig der Kirche, wenig nahestehenden Leuten spricht und mit denen irgendwas macht, also man singt dann Adresse de Mayo am 13. Mai, die Mutter Gottes und so, Ave, Ave und so. Das ist also bei den allen drin. Also kommen wieder drauf auf die Mutter Gottes, wie wichtig auch die Mutter Gottes hier ist, auch für diesen Dialog, ja. Ich weiß, ob es großen Dialog gibt, nicht? Das Problem ist auch hier, die meisten Menschen hier sprechen nur wenig, ja. Vor allem, wenn sie gefragt werden, gibt es manchmal gar keine Antwort, gibt also auch den Witz, so, ne? Ich weiß auch, was da wirklich so ist, ja. Wenn man zum Beispiel fragt dann die Kranken im Krankenhaus, ja, wo kommst du denn her? Und die erste Antwort ist vielleicht gar nichts oder höchstens ein ja. Und dann die zweite, wenn man nochmal fragt, wie kommen Sie denn her? Dann sagen sie, was? Und die dritte, wenn man dann sagt, ich würde mal gerne wissen, wo Sie herkommen, wo Sie wohnen, und sagt er, ich? Er hat die nächste Antwort. Sie müssen dann irgendwann vielleicht auch sagen, wirklich, wo Sie herkommen, ja? Deswegen ist mit dem Dialog auch nicht so leicht hier, ja, mit Leuten zu dialogisieren, ja? Und das ist auch allgemein so, ja? Sind auch nicht dazu irgendwie ausgebildet oder so, was zu sprechen, sondern von sich aus, sondern eher halt zu wiederholen. Auch in der Schule ist also viel wiederholen und auswendig lernen und wenig hinterfragen, wie es in Deutschland halt gelernt wird, wird vielleicht in Deutschland übertrieben, nicht? Aber wenn es gar nicht sowas gibt, ist also auch gar nicht so leicht, ja, hier in einen Dialog vonstatten zu bringen. Ein anderes Thema wäre natürlich noch im Urwald. Gibt es wohl noch ein paar Stämme, so die vielleicht noch gar keinen Kontakt mit dem Christentum hatten, aber ich glaube also nur wenig, die meisten schon. Aber wenn man dann hört, wie es im Urwald ist, da fahren die also mit einem Boot los, mit einem Auslegerboot oder so, der Bischof auch zum Beispiel auf dem Amazonas irgendwie, ja, ist dann also, das erzählt ihm besser irgendjemand vom Amazonas selber, nicht? Aber jetzt auch Peru dann zum Teil und Brasilien dann. Aber der ist dann, weiß nicht, einen Monat unterwegs und legt dann überall an und sucht da seine Leute und kommt da vielleicht nur einmal pro Jahr oder zweimal pro Jahr dann vorbei, nicht? Da ist also viel zu tun und da möchte ich auch dann sagen, so wie der Heide Franz Xaver das dann geschrieben hat, ja, nach Europa. Also wie viele Menschen könnten hier wirklich gute Christen sein, wenn es mehr Katecheten, mehr Priester, mehr Ordensleute und so gäbe, ja? Vielleicht ist irgendeiner von den Hörern auch oder eine von den Hörerinnen, ja, oder vielleicht viele sich jetzt doch angesprochen fühlen und ihr relativ vielleicht bequemes Leben in Europa verlassen und herkommen. Also es ist ein großes Abenteuer und wenn die Gesundheit einigermaßen mitmacht und auch wenn man nicht so gut Spanisch kann und so, also kann man viel tun. Bei uns sowieso an der Küste, aber noch viel mehr, wo es also viel, viel weniger Priester gibt, auch in Anden und so, also ganz versteckte Dörfer noch findet, ja, und wo also der Glaube sich irgendwie auch durchhält, so, aber wo es da wichtig ist, dass ein Priester doch hin und wieder vorbeikommt oder auch Schwestern oder Ordensleute oder so, ja. Also ein ganz großes Feld und ja, meine ganz herzliche Einladung, für Peru zu beten, aber auch vielleicht nach Peru zu kommen und mitzuhelfen.
Der Missionsauftrag der Kirche war heute unser Thema in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Der Dienst der Apostel und der Dienst aller Christen heute geht auf den Auftrag Jesu zurück, der selbst der vom Vater Gesandte ist und seine Apostel berufen hat, den Glauben in alle Welt zu tragen. Dazu haben wir uns heute mit den Nummern 854 bis 860 des katholischen Katechismus beschäftigt. Zum Thema Mission und Neuevangelisierung sprachen Pfarrer Dr. Bernhard Dietrich aus Meißen und Pfarrer Thomas Huckemann aus Peru. Wenn Sie die Gedanken der beiden Priester noch einmal nachhören möchten, dann finden Sie ab heute Nachmittag einen Podcast und Download im Internet. Auf www.horeb.org stellen wir Ihnen die Sendung gerne als Tondatei bereit. Außerdem können Sie kostenlos einen CD-Mitschnitt bestellen. Die Telefonnummer ist dann 083-2396-75120. Mein Name ist Monika Bargett und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb und bei Radio Maria mit dabei sind.